60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute verabredet mit Dr. Ann-Kathrin Günzel. Sie ist Chefredakteurin der Zeitschrift Kunstforum International. Hallo Frau Günzel.
Hallo Herr Trocher.
Kunstforum International ist eine renommierte Kunstzeitschrift und international passt wunderbar zu unserem Thema heute, denn ja, in diesen Tagen gerade ist zu Ende gegangen die Biennale, die 60. Biennale in Venedig und darüber will ich heute mit Frau Günzel sprechen. Für alle die es nicht geschafft haben, gibt es ein paar Einblicke, was dort gewesen ist, was dort stattgefunden hat, was dort ausgestellt wurde. Und für alle die dort waren, vielleicht noch die eine oder andere Hintergrundinformation. Und wir fangen mal mit dem Titel an, der ist italienisch, ich kann ihn nicht aussprechen. Können Sie italienisch, Frau Günzel?
Ja, ich kann tatsächlich italienisch. Das Thema Stranieri ovunque ist ja das Thema der Hauptausstellung und wurde übernommen von dem Titel von einer Arbeit des Duos Claire Fontaine, von dem Kurator der Hauptausstellung Adriano Pedrosa, der damit gewissermaßen eine Vermittlungsstrategie zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden, sag ich mal, aufgestellt hat, wobei der Fokus eindeutig auf Letzterem liegt, also auf dem globalen Süden, um wirklich neue Perspektiven in die Kunstbetrachtung zu bringen.
Und das heißt dann übersetzt für alle, die kein Italienisch können?
Das heißt so viel wie Fremde überall. Also es ist im Grunde genommen ein Appell dafür, Exilantinnen und Emigrantinnen eine Stimme zu verleihen. Stranieri und Wunkwe ist etwas, was auftaucht immer wieder auf der Biennale als bunte Neonschriftzüge und von allen überall gelesen werden kann, also überall Fremde. Das ist ja etwas, was man in Venedig tatsächlich direkt ortsbezogen betrachten kann, indem man vielleicht die Geschichte der Stadt ins Visier nimmt, die von verschiedenen Völkern, Römern, Franzosen, Österreichern besetzt wurde im Laufe der Geschichte und heute natürlich ganz klar von TouristInnen geradezu überschwemmt wird. Also gerade zur Biennale herrscht ein Massentourismus, aber nicht nur zur Biennale. Abgesehen davon gibt es ja verschiedene Biennalen in Venedig, die stattfinden, nicht nur die Kunstbiennale. Also ein Massentourismus eigentlich rund ums Jahr und immerzu, der kaum zu ertragen ist. Auch darauf kann man Stranieri ovunque, Fremde überall, natürlich übertragen. Und ich persönlich halte das auch für einen ganz klugen und wichtigen Ansatz, Perspektiven und Wahrnehmungsgewohnheiten in unserer westlichen Kunst- und Kulturbetrachtung noch mal zu hinterfragen.
Mich erinnert das so ein bisschen an einen Claim von einer Documenta, kein Mensch ist illegal.
Das ist auf jeden Fall was, genau, also kein Mensch ist illegal. Ich glaube, das ist so eine Parallele, die vielen BetrachterInnen in den Kopf gekommen ist. Und wenn ich sage, es ist ein ganz aktuelles Thema, dann ist das natürlich eine Aktualität sozusagen, die schon lange besteht. Also die jetzt vielleicht wieder eine andere Brisanz bekommen hat oder nochmal in einem anderen Gegenwartsbezug aufleuchtet. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was es schon sehr, sehr lange gibt und was jetzt nochmal neu in den Fokus gerückt wurde.
Eine Künstlerin, die dieses Motto dieser Biennale, finde ich, ja sehr gut auch in ihrer Biografie und ihren Arbeiten vereint, ist die Löwengewinnerin. Der Löwe ist der Hauptpreis der Biennale. Die einen oder anderen kennen das vielleicht von der Filmverleihung. Neil Yalter heißt sie.
Genau, Neil Yalter hat dieses Jahr auf der Biennale den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk bekommen. Also es gibt ja verschiedene goldene Löwen, die in der Eröffnungswoche der Biennale verliehen werden. Dafür gibt es den besten nationalen Beitrag von den Pavillons und unter anderem auch den Löwen für das Lebenswerk. Und Neil Yalter hat direkt in der Hauptausstellung im ersten Raum in den Arsenalen ein Nomadenzelt aufgebaut. Ein Nomadenzelt als Zeichen eigener Emigrationserfahrungen, die sie gemacht hat. Und sie berichtet auch im Interview, das wir auch im Kunstforum abgedruckt haben, das wir also mit ihr geführt haben vor Ort, von ihrer eigenen nomadischen Erfahrung, davon, dass Exil ein harter Job ist. Exile is a hard job, hat sie auch an die Wände geschrieben als Schriftzug in verschiedenen Sprachen. Auf den Wänden im ersten Raum sind hunderte von Fotos von ExilantInnen zu sehen und darauf steht dann eben Exile is a hard job. Exil ist harte Arbeit. Und ich fand das ganz interessant, also auch aus ihren Worten dann nochmal zu erfahren, dass das Nomadenzelt, dass sie eben dorthin gestellt hat, dass sie das schon vor 50 Jahren gebaut hat. Das ist jetzt keine neue Arbeit, die für die Biennale entstanden ist, sondern es ist schon von 1973. Und sie selber hat es als Begegnungsstätte erfahren, als sie in Anatolien war und dort mit Nomaden ins Gespräch gekommen ist. Und ich fand das eigentlich ganz beeindruckend und auch sehr spannend, da nochmal so die eigene Biografie drin zu sehen. Und sie hat dann auch erzählt in einem Interview, dass es in Anatolien eben, also dass sie das 1973 erfahren hat, dass dort 15-jährige Mädchen ihre eigene Behausung bauen und sobald sie damit fertig sind, werden sie verheiratet. Und dieses selbstgebaute Haus ist damit sowas wie ihr Refugium, also das, wo sie wirklich schalten und walten dürfen. Aber es ist eben auch das Einzige, also der einzige Ort, wo sie wirklich, ja, ich sag mal, was zu sagen haben, wo sie eben schalten und walten können auch tatsächlich. Und damit ist es natürlich nicht unbedingt ein Ort der Freiheit, sondern tatsächlich auch eine Art Gefängnis.
Sie hat sich selbst einmal als kulturelle Immigrantin bezeichnet. Können Sie entschlüsseln, können Sie weiterhelfen? Wie hat sie das gemeint?
Also sie hat das gesagt in dem Interview, dass sie damals, als sie die Türkei verlassen hat, dass sie das nicht als ein Exil verstanden hat. Also sie ist ja eine 1938 in Kairo geborene, aber türkische Grafikerin und Installationskünstlerin, die die Türkei verlassen hat, weil sie dort nicht das gefunden hat, was sie gesucht hat. Also vor allen Dingen, was moderne und zeitgenössische Kunst anging, hat sie dort keinen Nährboden für ihre Tätigkeit gefunden.
Eine Skulptur, würde ich sagen, auch eine Figur, die einem sofort ins Auge fällt, wenn man im Arsenale, dem großen Gelände der Biennale, wenn man dort eintritt, ist ein, ich würde sagen, Astronaut. Stimmt das?
Das ist ein Astronaut, ja, tatsächlich. Er nennt sich ein Refugee auch. Und ist ein Fremder eigentlich, jemand, wo man wirklich das Gefühl hat, wenn man an ihm vorbeikommt, er ist gerade aus dem Weltraum gelandet, aber dann hat er eben doch nicht einen wirklichen Weltraumanzug an, sondern scheint in afrikanische Stoffe gewandet zu sein. Es ist eine Skulptur von Yinka Shonibare, einem britisch-nigerianischen Künstler, der diese Figur schon vor einigen Jahren auch entworfen hat. Also auch sie ist nicht für die Biennale entstanden, obwohl sie scheinbar wirklich perfekt hierhin zu passen scheint oder sie passt perfekt hierhin. Wir haben den Astronauten dementsprechend auch auf dem Titelbild als Zeichen für jemanden, der ja für ökologische und humanitäre Krisen gerüstet ist und der sich gerade schon auf dem Weg in eine andere Dimension macht oder vielleicht sogar schon aus einer anderen Dimension kommt. So genau kann man das nicht sagen. Er hat ja diese glänzende Astronautenkugel auch auf dem Kopf. Das heißt, man erkennt kein Gesicht. Jeder könnte da drunter stecken. Und der Astronaut scheint auf jeden Fall auch nomadisch zu sein. Also diese afrikanischen Muster sind ganz interessant, aus denen der Weltraumanzug besteht. Sie sind nämlich in den Niederlanden entstanden. Das sind also Shonibare arbeitet mit so bunt gemusterten Wachsstoffen, die in den Niederlanden in einer batikartigen Technik hergestellt werden und die indonesische Stoffe imitieren sollen. Und die wiederum wurden aus den Niederlanden exportiert und fanden in Westafrika ganz begeisterte AbnehmerInnen und wurden dann daraufhin, also die Muster wurden daraufhin bald als afrikanische Stoffe bekannt. Also das ist im Grunde genommen was wirklich so Exil, Emigration, Immigration, alles auf den Punkt bringt, eine wesentlich komplexere Arbeit eigentlich, als sie auf den ersten Blick zu sein scheint, weil man sieht eben diesen Astronauten und denkt sich, ja, vielleicht sogar, ach, ganz lustig, der ist mit seinem Bündel, der hat in seinem Netz ja ganz viele Sachen drin, also von Töpfen, Pfannen.
Das wollte ich gerade noch fragen. Ne? Er hat so ein Netz auf dem Rücken, einen Sack. Was ist da drin?
Ich glaube, da ist alles Mögliche drin, also von Töpfen, Flaschen, da ist ein Koffer drin, da ist sozusagen entweder seine Grundausrüstung oder aber auch das, was er vielleicht gerade noch zusammenraffen konnte. Das ist ja das Interessante an dieser Figur, dass man nicht so genau weiß, ob er sich gerade auf den Weg macht, woanders hin zu gelangen oder ob er von woanders kommt oder ob er auf der Durchreise ist. Also er ist eigentlich eine Projektionsfläche für viele Vorstellungen. Er ist auf jeden Fall nicht da, wo er ansässig sein würde. Also er ist nicht an seinem Zielort angekommen höchstwahrscheinlich, sondern er ist erstmal auf der Biennale gestrandet und konfrontiert uns hier gesichtslos eben mit dieser glänzenden Kugel auf dem Gesicht, die er auf hat, weil er als ökologischer Flüchtling tatsächlich, so ist er gedacht, nicht mehr wirklich atmen kann und die Luft einfach schon so vergiftet ist, dass er eben er hat ja so Schläuche von seiner Kopfbedeckung ausgehend auch zu einer Sauerstoffflasche, die er noch auf dem Rücken trägt. Also er muss auf jeden Fall seine Atemluft woanders herholen als auf natürlichem Wege und steht jetzt hier und zeigt uns, dass wir eigentlich handeln müssen. Dass wir eben in der ökologischen Krise, aber auch in der gesellschaftspolitischen Krise, in der wir dadurch und damit auch stecken, ja, dass es höchste Zeit ist, dass wir tatsächlich handeln und unser Verhalten auch ändern. Und auch das ist natürlich ja wieder was, was biennale BesucherInnen vielleicht in besonderem Maße trifft. Also das Reisen, das sich selber beschäftigen auch mit diesen Themen und das eigene Handeln, was hier eigentlich nochmal einen Aufruf bekommt und was oft nicht unbedingt zusammengebracht wird.
Also ein mehrdimensionaler Astronaut, vielleicht schon auf der Flucht, wohin auch immer. Das ist so ein bisschen dystopisch, das ist so ein bisschen Utopie und darum geht es auch im deutschen Pavillon, den ich ja ganz fantastisch finde. Man wird umhüllt von wie einer Science-Fiction-Szenerie.
Ja. Das ist tatsächlich so, das ging mir auch so. Also als ich in den deutschen Pavillon reingekommen bin, da bin ich auch sehr beeindruckt gewesen und sozusagen reingefallen in diese postapokalyptische Science-Fiction-Welt von Yael Bartana, die ja erstmal, also die das ja wie so ein Tryptychon aufgebaut hat. Es gibt dieses Raumschiff, was in einem Raum hängt, was von der Decke hängt, blinkend und sehr, sehr beeindruckend auch. Also es ist eine sehr, sehr starke Bildhaftigkeit dabei. Und auch das ist etwas, was man natürlich, dieses Raumschiff könnte man benutzen vielleicht als Ausweg nach allen ökologischen oder auch politischen Krisen. Das hat den Namen Light to the Nations und ist nach einer Passage im Buch Jesaja benannt. Und den Rahmen für ihre Arbeit bildet ja die jüdische Mystik, die Kabbala. Und eine dazugehörige große Videoarbeit zeigt Erlösung, Rettung, Überleben, also Strategien dafür, Visionen dafür, für die Gegenwart, Visionen auch für die Zukunft. Und es ist zu sehen, wie TänzerInnen auf der großen Leinwand projiziert sind und in einer Choreografie, die uns einerseits ganz nah und doch ein bisschen fremd anmutet, die Rückkehr zur Natur fordern. Also es ist auch wieder eine sehr, sehr komplexe Arbeit. Es ist eine Zeremonie, die eigentlich vor die Abreise dieses sogenannten Generationenschiffs, also des Raumschiffs, was in einem anderen Raum hängt und was zu fernen Galaxien startet, um eine neue Zukunft, um neue Visionen auch, was Utopisches vielleicht anzusteuern. Und in dieser Projektion befinden wir uns in der Abschiedszeremonie, die dahin führt.
Also es hat unheimlich viel Atmosphäre, wenn man dort drin steht. Und ich habe gesehen, es war auch ein unheimlich beliebtes Fotomotiv, dieses Raumschiff. Aber es ist nicht alles, weil wenn man etwas weitergeht und dann auch die Treppen hoch, finden sich noch ganz andere Werke, Installationen.
Genau, es ist ja, also der deutsche Pavillon wird ja von verschiedenen KünstlerInnen bespielt, also eben nicht nur das Werk von Yael Bartana, was an sich schon sehr, sehr beeindruckend und auf jeden Fall auch meines Erachtens pavillonfüllend gewesen wäre. Aber dazu kommt dann noch die Arbeit von Ersan Montag, der ein Haus gebaut hat, nochmal ein Haus im Haus. Also wirklich so dieses Behausungsmoment, kann man sagen, ist was oft auftritt auch auf der Biennale. Und ja, der so eine gewisse Archäologie der deutschen Geschichte betreibt, indem auch er hier seine eigene Biografie eingebracht hat in den Pavillon und auch in regelmäßigen Performances bespielen lässt. Die Arbeit benennt sich als das Monument eines unbekannten Menschen und will damit natürlich diesen Menschen repräsentieren und auch bekannt machen. Also es geht um die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter-Thematik, die Arbeit unter unmenschlichen Bedingungen, in diesem Fall am Beispiel der Asbestfabrik, in dem der eigene Großvater gearbeitet hat, und was das für das Leben bedeutet, was das für die Lebensumstände dieser Menschen bedeutet. Also man geht ja durch das Haus durch, man geht quasi unten auf der Ebene, wo auch die Arbeit von der Yael Batana ist, in dieses Haus rein und geht dann durch das Haus auch durch, was eben voll ist mit Asbeststaub auch, und wo man dann nach oben kommt. Und wenn man dann, also bei der Eröffnung war natürlich dann die ganze Zeit die Performance zu sehen, während der ganzen Biennalenlaufzeit dann in regelmäßigen Abständen immer noch, wo man dann sehen konnte, wie Menschen in diesem Haus gelebt haben, sich dort bewegt haben und dann aber am Ende auch der Großvater tatsächlich gestorben ist und oben auf dem Dach des Hauses dann lag.
Ich weiß nicht, wie es ihm ging, aber für mich passte das perfekt zusammen. Also einmal dieses Raumschiff und dann verknüpft mit der Geschichte der Gastarbeiterin, und dann, ja, es war beeindruckend. Also es war so eine Szenerie, die doch eine ziemliche Wucht entfaltet hat.
Auf jeden Fall. Also ich fand es fast schon, dass es zwei sehr, sehr starke Szenerien waren, die Wucht entfaltet haben, was ich schon, ich fand auch, es passte zusammen. Man konnte das auf jeden Fall zusammen machen. Ich hatte aber auch den Eindruck, jede Arbeit für sich hätte schon stehen können im Pavillon und hätte schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gebunden. Also ich hatte schon leicht das Gefühl, dass es auch an Überforderung schon fast grenzte, beides zusammen zu haben und beides auch so ein bisschen auch in einer Konkurrenzsituation dann wiederzufinden. Aber Sie haben auf jeden Fall recht, also es war schon was natürlich auch so diesen Hauptschwerpunkt, also die Schala Ilk, die den Pavillon kuratiert hat, hat ja darüber nochmal das Motto der Schwelle gestellt. Und es war natürlich diese Schwellenerfahrung auch. Also das konnte man jetzt in dem Haus ganz, ganz sprichwörtlich nehmen, indem man über die Schwelle gegangen ist, wirklich in das Innerste, das Leben der Gastarbeiter sozusagen hereingegangen ist, sich das auch angesehen hat und damit konfrontiert wurde. Und dann natürlich auf der anderen Seite diese Schwellenerfahrung, die was eher Utopisches hatte. Also da sind ja auch Utopie und Dystopie vielleicht zusammengekommen mit dem Raumschiff, was in andere Galaxien dann aufgebrochen ist, um eben da rauszukommen. Also aus den Lebensumständen, die natürlich, das kann man dann auch wieder übertragen auf die Arbeit von Ersan Montag, was Dystopisches haben.
Wenn man sich von der Wucht des deutschen Pavillons ein wenig erholen will, dann findet man vielleicht einen Garten, einen sehr idyllischen, ja, man könnte sagen Hinterhof. Ehrlich gesagt, ich habe es verpasst, aber Sie haben es gesehen, eine Plastik mit dem Titel Sculpture for Trans Women von Papis Papis. Ein ungewöhnlicher Künstlername. Künstlerinnenname?
Ja, ein Künstlerinnenname, genau. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob ich sie richtig ausspreche. Jade Guanaro Curiki Olivo. Und sie hat auch erst vor einigen Jahren ihren Klarnamen, ihren wirklichen Namen zu Papis Papis hinzugesetzt. Bis dahin und auch immer weiter noch benutzt sie diesen KünstlerInnen-Namen für ihre Identität als Transgender-Frau, die sie öffentlich gemacht hat, aber erst in dem Moment, als sie sie öffentlich gemacht hat, hat sie auch, also als sie das Papis Papis sozusagen personalisiert hat, hat sie auch ihren eigenen Namen dazu gegeben. Und sie hat diese Sculpture for Trans Women auch in den Garten gestellt. Und das ist tatsächlich jetzt, wenn man aus dem deutschen Pavillon direkt dahin gehen würde, wäre es ein Gegensatz, würde ich sagen. Also diese unglaubliche Bildmacht, die tatsächlich im deutschen Pavillon einen ja auch sehr, sehr beeindruckt und umfängt und in die man wirklich hineingesogen wird, wird so ein bisschen aufgelöst. Man kommt ins Grüne, man kommt in diesen Innenhof rein und sieht dann eine sehr schlichte Trans-Woman da stehen, eine Bronzefigur auf einem flachen Sockel. Also es ist ein flaches Fundament. Und das ist auch ganz bewusst so. Es steht ja im Gegensatz zur männlichen Dominanz von Denkmälern. Also es ist etwas, ein Konzept, was auf der einen Seite Sichtbarkeit für Transidentitäten schaffen möchte und vor allem auch nochmal darauf hinweist, auf Diskriminierung und Verfolgung, indem sie eben hier auftaucht, hier steht und auch ganz, es ist so eine ganz ruhige Person, die da steht und die überhaupt gar nichts von traditionellen Herrschaftsbildern in irgendeiner Weise ausstrahlt. Also sie ist weder auf einem hohen Sockel und guckt auf den Rest der Welt hinunter, wie man das ja von Standbildern kennt, und ist auch nicht mit den typischen Insignien für Stärke oder Macht und Überlegenheit ausgestattet, sondern ist auf Augenhöhe mit den BetrachterInnen. Und da kann man jetzt eine Ablehnung von Heldentum reinlesen. Das ist nicht auf den ersten Blick unbedingt so ersichtlich und ist vielleicht auch schon eine Interpretation. Es ist aber auf jeden Fall ein Moment der Intimität und der Nähe, die hergestellt wird. Also sowohl in diesem geschützten Rahmen nochmal des Innenhofes, der begrünt ist und wo ein kleines Wasserbecken auch zu finden ist und wo man tatsächlich, Sie sagten es schon, also wenn man jetzt ganz viel gesehen hat und auch schon unwahrscheinliche Bilderflut und ganz viele Eindrücke hatte, wo man so mal rausgehen kann, um Luft zu holen und wo man dann sich auf Augenhöhe konfrontiert findet mit dieser Person, mit dieser Figur und ja nochmal einen ganz anderen Moment der Nähe dadurch erleben kann.
Wo man Menschen auch sehr nahe kommt und ich finde auf eine ganz besondere Art und Weise, ist ein Pavillon, der eigentlich der dänische Pavillon ist, aber in diesem Jahr gab es den dänischen Pavillon nicht, sondern er wurde ausgeliehen oder umbenannt.
Ja, genau. Das ist ganz interessant. Ausgeliehen oder umbenannt. Also umbenannt auf jeden Fall. Dänemark wurde durchgestrichen bzw. überschrieben durch Kalaallit Nunaat, was der grönländische Name für Grönland ist. Und in umgekehrter Lesweise haben sich die Dänen ja Grönland ausgeliehen, um nicht zu sagen, Grönland ist eben nach wie vor Kolonialgebiet der Dänen und haben jetzt beschlossen, den Einwohnern Grönlands, den Inuit, eine Stimme zu geben. Und dadurch haben sie den Pavillon ausgeliehen. Man kann es tatsächlich schon sagen.
Ich hoffe, dass diese Fotoserien vielleicht irgendwann mal auch in Deutschland vielleicht als Buch, als Bildband herausgegeben werden. Es sind ganz unterschiedliche Fotoserien, aber ich fand sie so berührend, denn es geht hauptsächlich ja oder viel um Familienbilder, aber aus ganz unterschiedlichen Perspektiven.
Genau, es sind ja unterschiedliche Serien, die gezeigt werden. Es sind professionelle, aber auch Amateurfotografien dort zusammengetragen worden. Und ich fand das auch sehr berührend. Ich fand es auf der einen, also einmal fand ich es wunderschön, einfach die Fotos der Landschaften dort zu sehen, Orte der Inuit-Kultur und Lebensweise, aber auch ja, Gruppenfotos, Fotos von Verwandtschaftsbeziehungen und auch Suche nach den eigenen Wurzeln und nach der Spiritualität der Vorfahren. Also eine Identitätssuche, die eben auf einer Insel stattfindet, die immer noch Kolonialgebiet der Dänen ist, was ja, wenn man sich das so bewusst macht, was man ja meistens gar nicht tut, auch sehr ungewöhnlich ist, was die Menschen berichten, dass dort eben zum Beispiel in den Schulen auch ganz klar, dass das Dänische Vorrang hat, dass man auch nach wie vor versucht, wahrscheinlich nicht mehr in dem Ausmaß, aber es ist immer noch vorhanden, dass man immer noch versucht, das Dänische an erste Stelle zu stellen, also die Kultur, sozusagen die dänische Kultur auch höher stellt oder als moderner, als zivilisierter ansieht, als die der Inuit. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass diese Erzählungen, die Geschichten und auch die Bilder, die jetzt in dem Pavillon zu sehen waren, dass die an die Öffentlichkeit kommen und dass man sich damit auch in dem Zusammenhang einfach mal auseinandersetzen kann. Und auch wirklich, also auch das, fand ich, war ein Pavillon, in dem man sehr, sehr lange verweilen konnte und sich wirklich ganz intensiv mit der Geschichte und den dazugehörigen Bildern auseinandersetzen konnte.
Wer sich auch mit den Vorfahren, mit vielleicht auch Ureinwohnern, mit Kolonisation beschäftigt hat, ist Archie Moore im australischen Pavillon. Und ich darf es mal verraten, dieser Pavillon hat den Goldenen Löwen gewonnen und ich finde absolut zu Recht. Wie geht's Ihnen?
Mir geht's genauso. Ich finde auch absolut zu Recht. Wobei, wir haben gerade über den Pavillon, den nicht-dänischen Pavillon gesprochen. Auch das hätte natürlich durchaus ein Anwärter sein können für den Goldenen Löwen. Aber entscheiden muss man sich ja am Ende dann. Und da hat Archie Moore auf jeden Fall den Goldenen Löwen auch verdient für den australischen Pavillon. Kith and Keen nennt er seine Arbeit. Und das war ja eine eher ruhigere Arbeit. Also ich glaube, in der Eröffnungswoche, wo man sich ja viele Gedanken drüber macht, so wer könnte wohl den Goldenen Löwen für den nationalen Pavillon gewinnen, hat keiner so richtig mit dem australischen Pavillon gerechnet. Aber am Ende waren dann doch alle überzeugt. Auf die Wand hat Archie Moore kleinteilig den Stammbaum von 65.000 Jahren zurückgehender Geschichte geschaffen. Also ein Stammbaum, den er aus Kreide wie auf eine Schultafel aufgetragen hat und der sich über die ganze Wand streckt. Und auch hier geht es um die Kolonialzeit. Also in der Mitte des Raumes ist ein nicht erreichbarer Tisch, weil Wasserbecken drumherum sind, mit Dokumentenstapeln zu sehen. Und da befinden sich offizielle Protokolle und Berichte, also Untersuchungsberichte, hunderter ungeklärter Todesfälle von Aborigines. Und auch hier geht es eben um die Kolonialisierung eines Kontinents und um die Verdrängung einer ganzen Kultur. Und auch hier ist es so, dass nach wie vor in der Schule über die Aborigines eigentlich gar nicht gesprochen wird. Und deswegen hat er auch dieses Format gewählt, der ja wie so eine schwarze Schultafel, auf der er dann mit Kreide den Stammbaum und die ganze Geschichte versucht hat aufzuschreiben, die er eben in diesen Stammbaum reingeschrieben hat, der Aborigines, um dem Sichtbarkeit zu verleihen und um auch zu zeigen, dass die Aborigines eben wirklich die Wurzeln des Kontinents sind, über die da nicht gesprochen wird. Und es ist ein ganz großes, verflochtenes Verwandtschaftssystem. Und wenn man sich das anguckt, und auch da kann man wieder stundenlang davor stehen und das auf sich wirken lassen, und wird immer wieder, glaube ich, neue Gedanken dazu bekommen, obwohl auch das natürlich ein Thema ist, was nicht unbekannt ist. Also auch hier, so wie auch was Grönland betrifft, ist es nichts, wovon man noch nie gehört hat. Aber was man, glaube ich, in dieser, ja, vielleicht kann man auch da wieder durch die Kleinteiligkeit trotzdem auch von der Bilderwucht sprechen, die, wenn man sich wirklich darauf einlässt und sich wirklich dahinstellt und das lange auf sich wirken lässt, auch eine sehr große Wirkung entfalten kann.
Das ging mir auch so, zumal es ist innen ein schwarzer, fast quadratischer Kubus. Und Sie haben es schon gesagt, die Wände sind wie eine Schultafel und es sind teilweise Namen in diesem Stammbaum, es sind manchmal keine Namen. Also er hat auch akribisch recherchiert. Das finde ich so beeindruckend. Und wenn man dann noch versteht, was diese Dokumente, die in verschiedenen Stapeln auf diesem unerreichbaren Tisch, da ist ein Wassergraben, Wasserbecken drumherum. Wenn man das dann noch versteht, dann wird einem diese Geschichte, die man ja eigentlich schon kennt, nochmal ganz anders bewusst.
Auf jeden Fall. Also genauso ging es mir eben auch, dass man erstmal vielleicht gar nicht so genau versteht, was ist das hier, was wird hier eigentlich erzählt? Und es erfordert eben auch eine Auseinandersetzung damit. Ich glaube, dass es ein Stammbaum ist, Das versteht man sehr schnell, aber es gibt ja auch, da haben wir auch ein Foto von im Biennale-Band, ein Loch in der Mitte dieses Stammbaums. Also das sind eben die nicht mehr zu recherchierenden Todesfälle, Menschen, deren Geschichte niemand aufgeschrieben hat. Also es gibt eben die Geschichte, die nie erzählt wurde, die aber jetzt nochmal nacherzählt werden kann. Und dann gibt es aber auch dieses Loch, also von Menschen, deren Geschichte jetzt dann verloren gegangen ist. Und auch das ist natürlich sehr beeindruckend, das dann zu sehen und sich wirklich inmitten dieser Geschichte und 65.000 Jahre, das ist auch einfach wirklich eine sehr, sehr lange Zeit, die er versucht, ins Bild zu bringen. Und das fand ich auch sehr beeindruckend.
Und wir sind uns einig, der Goldene Löwe dafür ist verdient.
Absolut.
Wir haben zu guter Letzt noch eine Geschichte, die ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen habe. Und zwar zum ersten Mal ist der Papst auf einer Biennale gewesen.
Genau, der Papst war da. Das habe ich, also den Besuch des Papstes selber habe ich auch nicht mitbekommen. Der Vatikan hat aber ein Pavillon bespielt, nicht auf dem Biennale-Gelände, sondern im Stadtraum. Und das war das erste Mal auch, dass der Vatikan auf der Giudecca ein Gebäude bespielt hat. Und es war nicht irgendein Gebäude, sondern es war das Frauengefängnis von Venedig. Und auch nicht das ehemalige Frauengefängnis, sondern ein aktuelles Frauengefängnis. Und das war auch der Grund, weswegen, glaube ich, relativ wenig Menschen diesen Pavillon sehen konnten oder die Arbeit in diesem Pavillon sehen konnten, weil es eben gar nicht so einfach war, dort reinzukommen. Also es war nur unter großen Sicherheitsvorkehrungen möglich, überhaupt in diesen Pavillon zu gehen, während bei allen anderen ja mit dem Ticket, was man kauft, die Tageskarte für alle Pavillons gilt und auch gerade die Pavillons im Stadtgebiet ganz oft einfach so begehbar sind, auch für Besucherinnen Venedigs, die gar nicht auf der Biennale unterwegs sind, war es hier so, dass man sich anmelden musste im Voraus, dass nur eine bestimmte Anzahl von Menschen, es waren immer 20 Personen, die mit der Gruppe mitgehen konnten, die wurden in einem bestimmten Zeitfenster stündlich hatten die Möglichkeit, dort mitzugehen und wurden dann auch tatsächlich, also ich war in der Eröffnungswoche auch mit dort unterwegs mit einer Gruppe und wir wurden von einer Gefangenen dann auch geführt, die also uns die Räumlichkeiten, also jetzt nicht die einzelnen Gefängniszellen, aber Räumlichkeiten im Frauengefängnis gezeigt hat. Und auch ihre eigene Geschichte, also es war etwas sehr Persönliches, von den Gefangenen ausgehend auch. Also man hat die Gefangenen einerseits besucht, aber mehr als dass es ein Besuch war, war es doch eine Präsentation eigentlich des Lebens hinter Gittern und was das bedeutet.
Ich wollte gerade fragen, wo war die Kunst bei den Frauen in einem echten Gefängnis?
Es gab verschiedene Kunstwerke. Es war einmal draußen schon auf der Fassade, waren riesengroße, ja, so schwarz-weiße Füße gemalt von Maurizio Cattelan. Was etwas war, also es hatte natürlich so diesen Bezug zur Fußwaschung, es hatte was ganz Christliches, es hatte aber natürlich auch den Moment, die Füße, die draußen waren, während die Gefangenen ihre Füße sozusagen nicht nach draußen bewegen konnten. Also da war natürlich was Gedanken in Gang gesetzt hat. Nach wie vor vergitterte Fenster, die man vorgefunden hat. Und trotzdem wurde man von einer der Insassinnen in den Hof geführt. Und im Hof war dann wieder eine Leuchtschrift von Claire Fontaine, die auch das Motto der ganzen Biennale, Stranieri ovunque, ja geprägt haben. In dem Fall hieß es, wir sind bei euch in der Nacht. Es hatte immer so ein bisschen diese religiöse Konnotation auf jeden Fall. Ich persönlich fand es auch ein bisschen an der Kippe, weil es sehr, sehr persönlich war, was auch die Geschichte der Gefangenen anging und man dieses Gefühl vermittelt bekommen sollte, dass man eben einen Gefangenenbesuch machte. Aber tatsächlich war es eben doch ein Biennale-Pavillon. Also es gab zum Beispiel eine Kapelle im Gefängnis, wo auch Stoffe hingen, die zu so einer Installation zusammengenäht waren. Die hingen von der Decke runter und das waren Stoffe von Kleidungsstücken von Frauen, also von ganz unterschiedlichen Frauen, die die zur Verfügung gestellt haben und die dann so als bunte Installationen von der Decke hingen. Also das waren so die verschiedenen Kunstwerke. Es gab aber auch einen Film, in dem man sich angesehen hat von einer verurteilten Frau, die ins Gefängnis gegangen ist, während gleichzeitig eine andere Frau aus dem Gefängnis entlassen wurde. Also das war so, die beiden Erzählstränge waren so ein bisschen ineinander geschoben. Und wo sich dann auch gezeigt hat, eben bei der Frau, die aus dem Gefängnis rausgegangen ist, die fand sich dann auf einem kleinen Platz, so eine typische Bank, neben einem dieser stillgelegten Brunnen in Venedig wieder. Und die sich auch die Frage gestellt hat, so was wird jetzt aus meinem Leben? Also so dieses ewig wiederkehrende Moment eigentlich der Biennale, immer wieder die Frage nach der Zukunftsperspektive.
Ich habe in einem Artikel gelesen, dass das eigentliche Kunstwerk diese Frauen sind.
Ja, das kann man so sagen. Auf jeden Fall der eigentliche Inhalt. Es wird über verschiedene Kunstwerke, die aber natürlich, und das war auch so mein Eindruck, während ich dort durchgegangen bin, die so ein bisschen dazu benutzt werden, dass eine Führung eine Begründung auch, ein Motiv bekommt. Also dieses Erzählen von einem Alltag, den man ja in der Regel so überhaupt gar nicht kennt. Also ich würde mal behaupten, die wenigsten der BesucherInnen haben tatsächlich selber auch schon mal einen Gefängnisalltag erlebt in irgendeiner Art und Weise. Das ist natürlich was ganz Besonderes und ich glaube, das ist ja auch ein sehr, ja, man kann es mutig nennen, man kann aber auch das vielleicht ein bisschen kritisch betrachten, dass es vielleicht auch schnell was Voyeuristisches bekommt, dann zu sagen, man geht mit vielen Gruppen. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall kein einfaches Unterfangen, Biennale BesucherInnen in ein Gefängnis zu bringen und das Ganze als Biennale Kunstwerk zu labeln dabei und zu sagen, so, wir gucken uns jetzt den Gefängnisalltag von diesen Frauen an. Also ich hatte dabei auf jeden Fall kein besonders gutes Gefühl. Was nicht schlecht sein muss, also was natürlich auch ein Effekt sein kann, der gewollt ist. Für mich ging es aber doch eher so ein bisschen in diese voyeuristische Richtung, in die selbstdarstellerische Richtung auch, sowas zu zeigen, was meines Erachtens in der Kürze der Zeit auch einer Stunde sich doch dann Räumlichkeiten eines Frauengefängnisses anzugucken, gar nicht geleistet werden kann, ohne dass es doch was Voyeuristisches bekommt.
Vielen Dank, Frau Günzel. Das waren ja spannende Einblicke in die Biennale in Venedig. Freuen Sie sich auf die nächste in 2 Jahren? Gibt es da schon was, wo Sie denken, ah, das könnte vorkommen?
Also ich freue mich immer auf die nächste Biennale, weil es immer ein Erlebnis ist. Dadurch alleine, dass es in Venedig angesiedelt ist, ist es immer toll, dorthin zu fahren. Ich bin regelmäßig da und immer mit großer Freude. Ich weiß noch gar nicht, was mich in 2 Jahren erwarten wird, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Kunstforum International wieder mit dabei ist und dass wir wieder ein Band machen werden.
Ich wollte es gerade sagen, es gibt noch ein paar Exemplare des fantastischen Bandes zur Biennale auf der Seite kunstforum.de, kann man den bestellen. Vielen Dank an Sie, die Chefredakteurin Dr. Ann-Kathrin Günzel. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.